Während die Sonne königlicher Huld ihre Strahlen auf Jesper Swedberg ergoss, wurde ihm sein drittes Kind und zweiter Sohn Emanuel geboren, dessen Lebensabrissen dieses kurze Werk gewidmet sein soll. Swedberg folgte beim Namengeben seiner Kinder einer gewissen Liebhaberei. Nicht zufällig, sondern mit besonderem Vorbedacht nannte er seinen Sohn Emanuel, eingedenk, dass die in der Heiligen Schrift vorkommenden Personen nicht nach ihren Vorfahren, sondern nach irgendeinem wichtigen Ereignis oder einer göttlichen Eigenschaft benannt wurden. Eingedenk dessen gab er seinen Kindern, mit Ausnahme von zweien, in dieser Weise ihren Namen. Im Jahr 1729, als Emanuel 40 Jahre alt war, schrieb er hierüber:
Der Name meines Sohnes Emanuel bedeutet Gott mit uns. Und gelobt sei der Name des Herrn. Gott war auch wirklich bis zu dieser Stunde mit ihm, und er möge ferner mit ihm sein, bis er in seinem Reiche ewig mit ihm vereint ist.
Emanuel genoss eine sorgfältige Erziehung an der Universität in Uppsala und studierte besonders die gelehrten Sprachen, Mathematik, Mineralogie und Naturwissenschaften. Aus der Kindheit und den Schuljahren Emanuels ist wenig bekannt. Als er 4 Jahre alt war, erhielt sein Vater die dritte Professur der Theologie an der Universität Uppsala. Und bald darauf wurde er als erster Professor und Rektor von Uppsala angestellt. Der junge Swedberg verbrachte daher seine frühesten Jahre in der Nähe jenes ehrwürdigen alten Domes, des schönsten gotischen Gebäudes in Skandinaviens, wo Schwedens Könige gekrönt und die Gebeine vieler von ihnen bestattet wurden. Uppsala war zu jener Zeit eine annehmlich gelegene Stadt von etwa 5000 Einwohnern, und die an die Universität anstoßenden Häuser, wovon die swedbergische Familie 2 bewohnte, hatte nach einer Seite die Aussicht auf geräumige Anlagen, in welchem Swedberg mit seinen Brüdern und Schulkameraden sich zweifellos herumtummelte. Viele Jahre, nachdem er diese Jugendzeit hinter sich hatte, im Jahr 1769, schrieb Swedenborg an seinen Freund Dr. Bayer:
Von meinem 4. bis zu meinem 10. Jahre waren meine Gedanken beständig mit Betrachtungen über Gott, über die Erlösung und die geistigen Neigungen des Menschen beschäftigt. Ich sprach oft Dinge aus, welche meine Eltern mit Erstaunen erfüllten, so dass sie zuweilen sagten, es redeten gewiss Engel durch meinen Mund. Von meinem 6. bis zu meinem 12. Jahr war es mein größtes Vergnügen, mich mit den Geistlichen über den Glauben zu unterhalten, denen ich dann oft bemerkte, Liebtätigkeit oder Liebe sei das Leben des Glaubens. Und diese lebendig machende Liebtätigkeit oder Liebe sei nichts anderes als die Liebe zum Nächsten. Gott verleihe diesen Glauben jedem, er werde aber nur von solchen aufgenommen, welche jene Liebtätigkeit üben.
Er schildert ferner seinen Glauben an einen Gott, Schöpfer und Erhalter der Natur, die Quelle alles Guten. Sagt aber:
Ich wusste zu dieser Zeit nichts von jenem Glauben, welcher lehrt, dass Gott der Vater die Gerechtigkeit oder die Verdienste seines Sohnes, wem und wann er wolle zurechnen, selbst den Unbußfertigen. Und hätte ich von einer solchen Art des Glaubens gehört, es wäre mir damals wie jetzt völlig unverständlich gewesen.
Er sagt ferner:
Ich konnte die Idee von mehr als einem Gott niemals in mein Gemüt aufnehmen.
Man sollte meinen, solche Abweichungen vom orthodoxen Glauben hätten in dem Hause eines lutherischen Dekans nicht aufkommen können. Jesper Swedberg war aber in erster Linie ein Christ und in zweiter ein Protestant und war in seinem Leben viel zu weitherzig für die engen Dogmen seiner Zeit. Überdies war Emanuel auch ein ungewöhnliches Kind. Er hatte zum Beispiel etwas ganz Eigentümliches in seinem Atmen. Wenn er im Gebet auf den Knien lag oder wenn er tief in Gedanken versunken war, standen seine Lungen gleichsam still. Er konnte nach Belieben ohne Schwierigkeit eine Zeit lang den Atem anhalten. Man sagt auch, er habe des Morgens beim Erwachen oft mahnende Stimmen gehört, habe Feuerflammen gesehen und viele merkwürdige Gesichte und Träume gehabt. Alle diese jugendlichen Erfahrungen zusammen mit dem, was sich später ereignete, weisen darauf hin, dass dieser merkwürdige Sohn Schwedens zum Seher geboren war. Im Jahr 1696, als Emanuel erst 8 Jahre alt war, starb seine Mutter. Man weiß kaum mehr von ihr, als dass sie unzweifelhaft eine jener reinen, gottesfürchtigen, christlichen Frauen war, welche die Pflegerinnen und Stützen häuslichen Glückes und staatlicher Kraft sind. Eine treue Mutter und hingebende Gattin. Ihr Hingang war für Jesper und seine 8 Kinder, von denen noch keines das 12. Jahr überschritten hatte, ein schwerer Schlag. Im Frühling des nächsten Jahres verlor Swedberg auch seinen Freund und Gönner, König Karl XI., dessen Nachfolger Karl XII. Der Löwe des Nordens war, mit dessen Geschichte der Name Swedberg unzertrennlich verwoben ist. Wir müssen aber diese Dinge, so interessant sie auch sein mögen, übergehen und wollen nur bemerken, dass Jesper Swedberg im Jahr 1697 sich wieder verheiratete und auch bei dem neuen König sehr bald in hohe Gunst kam. Der Monarch bewies ihm seine Achtung in mehrfacher Weise und ernannte ihn zuletzt im Jahr 1702 zum Bischof von Skara, Westgotland. Zu Swedbergs größter Überraschung, der sich darüber folgendermaßen ausdrückte.
Es war mir völlig unerwartet. Ich suchte niemals um den Posten an, öffnete nie den Mund deshalb oder tat irgendeinen Schritt zu dessen Erlangung.
Die rasche Beförderung Swedbergs trieb ihn nur umso mehr an, seine Pflicht zu tun, und er galt bald in ganz Schweden als ein Mann von hoher Frömmigkeit und voll christlichen Eifers. Eine Eigentümlichkeit Jesper Swedbergs verdient hier angeführt zu werden. Von Jugend an glaubte er an die Wirklichkeit und Nähe des Himmels und an eine enge Verbindung der Engel mit den Menschen. In diesem Glauben wurde er bestärkt durch mehrere Gesichte, die er zu verschiedenen Zeiten hatte. Auch besaß er, wie schon manch andere Geistliche, von mächtiger Sympathie, energischem und tief religiösem Gefühl, eine Art magnetischer Heilkraft, die er einige Mal mit gutem Erfolg anwandte. Ganz allgemein hatte Jesper Swedberg alle die Eigentümlichkeiten, welche unter günstigen Verhältnissen zusammenwirkend große und gute Männer hervorbringen. Er war weniger ein Theologe als ein eifriger Christ. Bloß spekulative Theologie nannte er Teufelsglauben.
Davon kann jemand noch so viel haben und doch dabei zur Hölle fahren.
Er gönnte sich keine Ruhe, geizte förmlich mit seiner Zeit und suchte immer Gelegenheiten, anderen Gutes zu tun. Dabei war er außerordentlich gewissenhaft in der Ausübung seines Amtes. Ein Bischof, sagte er,
hat weit mehr zu tun, als in der Stiftsstube zu sitzen und sich Komplimente machen zu lassen. Weit mehr auch, als Priester einzuweihen, wohlbezahlte Leichenreden zu halten, bei schönem Wetter von einem Haus ins andere zu gehen und nach fetten Pfründen für seine Kinder und Enkel sich umzuschauen.
Die Sorge um die Armen beschäftigte beständig seine Gedanken. Doch besaß er auch zur Genüge weltliche Klugheit, Vorsicht, Takt und Scharfsinn. Das Unrecht rügte er furchtlos, selbst höchsten Orts. Das war der Vater Emanuels Wittbergs. Wir dürfen erwarten, dass das Kind dem Vater nachschlage. Natürlich mit dem durch eine andere Erziehung und Bestimmung bedingten Unterschied. Von dem Leben Swedenborgs vom 12. bis zum 21. Jahre wissen wir aus persönlichen Mitteilungen gleichfalls sehr wenig. Im Jahr 1709, noch nicht über 21 Jahre alt, soll er das Diplom eines Doktors der Philosophie erhalten haben. Die lateinische Abhandlung, wodurch er sich diese Würde erwarb, war eine Auswahl von Sprüchen aus Seneca und Publius Syrus Mimus über kindliche Liebe, Tugend und Freundschaft. Die Ode widmete er mit den Ausdrücken der wärmsten Liebe und Achtung seinem Vater. Wie gebräuchlich für junge Männer in seiner Stellung trat er jetzt eine größere Reise an. Seine erste Tour im Jahr 1710 von Gothenburg nach London war eine sehr gefahrvolle. Fürs Erste wurde das Schiff von einem heftigen Sturm hin und her geworfen und scheiterte beinahe. Bald nachher entkamen sie mit knapper Not einem dänischen Kaper, der unter französischer Flagge segelte. Und den Tag darauf feuerte ein englisches Schiff auf sie, das sie für den oben genannten Kaper hielt. Zuletzt, in London selbst, sagt er,
war ich noch viel größerer Gefahr ausgesetzt. Als wir in den Hafen einfuhren, kamen einige Landsleute in einem Kahn zu uns und beredeten mich, mit ihnen in die Stadt zu gehen. Nun wusste man aber in London, dass in Schweden eine Epidemie grassierte, weshalb alle von dort Ankommenden auf dem Schiffe Quarantäne halten mussten. Und weil ich dieses Gebot übertrat, wäre ich beinahe gehängt worden. Man ließ mich nur frei unter der Verwarnung, dass der Nächste, der so etwas wieder versuchte, dem Galgen nicht entgehen würde.
White berichtet, dass Emanuel in London und Oxford über ein Jahr verweilte. Er benutzte seine Zeit bestmöglich zum Besuch von Sehenswürdigkeiten und um die Bekanntschaft berühmter Männer zu machen. Im Jahr 1710 war London eine Stadt von 500.000 Einwohnern. In jenem Jahr kam die St. Paulus-Kathedrale nach 35-jähriger Bauzeit zur Vollendung. Wir mögen uns daher wohl den jungen Swedenborg vorstellen, wie er in den Hallen umherging, vielleicht dem großen Baumeister Wren begegnete und schüchtern von seinem bisschen Englisch Gebrauch machte, um einige Worte der Bewunderung auszusprechen. Thomas Edison und Richard Steele gaben damals ihren Spectator heraus. Und wer weiß, ob nicht unser Swedenborg sich in diesem Blatt, frisch wie es von der Presse kam, im Englischen übte. Ein Jonathan Swift schrieb in eben jener Zeit seine Wochenschrift Examiner. Und auch Daniel Defoe trieb damals Politik, trat für die Thronfolge des Hauses Hannover ein und wurde zum Dank dafür eingekerkert. Dr. Isaac Watts predigte in jenen Tagen vor einer großen Zuhörerschaft in der Independence Chapel in Mark Lane. Und im Jahr 1710 kam auch Händel als junger Mann nach London und begann seine musikalische Laufbahn in England. Übrigens zog die Wissenschaft unseren Emanuel mehr an als die Literatur. Seine Lieblingsstudien waren Mathematik, Astronomie und Mechanik. Und es war ihm sehr darum zu tun, mit Männern bekannt zu werden, die darin Meister waren. Er besuchte John Flamsteed auf der Sternwarte in Greenwich. Sehr wahrscheinlich wohnte er auch den Versammlungen der Königlichen Gesellschaft bei, wo er den würdigen Präsidenten Isaac Newton, umgeben von den gelehrten Größen jener Zeit, kennenlernen konnte. In Oxford kam er mit Edmund Halley zusammen.
Einem Manne, der nur von Newton übertroffen ist.
Welcher sich gerade damals damit beschäftigte, die Methode zur Bestimmung der Längengrade mittels des Mondes zu finden. Svedberg verließ England im Jahr 1711 und ging nach Holland. Von da über Brüssel und Valenciennes nach Paris und Versailles, wo er ein weiteres Jahr zubrachte. Von Paris reiste er nach Hamburg und dann nach Greifswald, wo er blieb bis 1715 und wo er abwechselnd Mathematik und Poesie betrieb. Hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Stellung in dieser Zeit sagt Wilkinson:
Swedenborg begann seine Laufbahn unterstützt von einer mächtigen Verwandtschaft. Eine seiner Schwestern war verheiratet an Erik Benzelius, einem Mann von großem Talent und bedeutendem Einfluss, der später Erzbischof von Uppsala wurde. Eine andere war die Frau von Lars Benzelstierner, Gouverneur einer Provinz, dessen Sohn Bischof wurde. Es ist kein Zweifel, dass er am Hofe in großer Gunst stand, während außerordentliche Gaben und eine seltene Rechtschaffenheit ihn persönlich empfahlen. Aus seinen Reisen stand er in regelmäßigem Briefwechsel mit Erik Benzelius und der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Uppsala, deren Mitglied er war, und berichtete über jedwede Erfindung oder Entdeckung, die ihm aufstieß, wobei er seine eigene Börse durchaus nicht schonte, zum Zweck des Ankaufs von Maschinenmodellen und wissenschaftlichen Werken, die er nach Schweden schickte, damit sein geliebtes Vaterland mit der Zeit fortschreite. Einigen dieser Briefe entnehmen wir, dass er verschiedene wichtige mechanische Erfindungen gemacht hatte, worunter ein Torpedoschiff, verschiedene neue hydraulische Maschinen, eine Zugbrücke, eine Wasseruhr und ein fliegender Wagen, der die Möglichkeit, in der Luft zu schiffen oder zu fliegen, darlegte.
Er beschäftigt sich eingehend mit dem Versuch, eine Methode zur Bestimmung der Längengrade auf der See zu entdecken, wofür die englische Regierung eine hohe Summe ausgesetzt hatte. Er erwarb sich eine gründliche Kenntnis der orientalischen und europäischen Sprachen, schrieb und veröffentlichte verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen, verfasste auch einige Fabeln und Gedichte und eine Rede über Karl XII. Wilkinson schreibt:
Swedenborgs Gedichte zeugen von Geschmack, aber etwas beschränkter Fantasie. Sie sind kaum mehr als eine der Dichtkunst dargebrachte Huldigung.
Swedenborg war kein Dichter. Er war für etwas ganz anderes bestimmt. Und er war verständig genug, solches bald zu entdecken. Darum war dies das erste und letzte Opfer, das er den Musen brachte.